DW Menschen und Märkte.
Willkommen zum Wirtschaftspodcast der Deutschen Welle. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Heute unter anderem im Programm Chefwechsel bei BMW. Wo liegen die wahren Gründe? Und die Schere klafft weiter auseinander. Wachsende Kluft zwischen Arm und Reich vermindert Wirtschaftswachstum. Ich bin Klaus Ulrich. Unverhofft kommt oft. BMW-Vorstandschef Norbert Reithofer scheidet bereits im kommenden Jahr aus und soll dann in den Aufsichtsrat wechseln und dessen Vorsitz übernehmen. Außerdem verlieren die Münchner einen Topmanager an Volkswagen. Der Entwicklungsvorstand soll ebenfalls im kommenden Jahr neuer Chef der Kernmarke VW innerhalb des Volkswagen-Konzerns werden. Was steckt hinter diesen Rochaden in den Top-Etagen der deutschen Autobauer? Gabriel Wirth.
Der Zeitpunkt für den Wechsel an der Spitze bei BMW kommt überraschend und löst Spekulationen aus. So halten sich hartnäckig unbestätigte Berichte, denen zufolge der Vorstandschef des bayerischen Autobauers Norbert Reithofer bereits Anfang des nächsten Jahres in den Aufsichtsrat bei Siemens einziehen will. BMW selbst spricht von einem Generationswechsel. Die Automobilindustrie befinde sich weiter im Umbruch. Wer die Mobilität von morgen mitgestalten wolle, müsse immer wieder aufs Neue überzeugende Antworten auf künftige Herausforderungen entwickeln, erklärt Aufsichtsratschef Professor Joachim Mielberg in einer Pressemitteilung. Der Wechsel sichert Kontinuität und Zukunftsausrichtung, wie es weiter heißt. Allerdings ist Reithofer im Moment erst 58 Jahre alt, also eigentlich noch zu jung für einen Generationswechsel. Die Entscheidung kommt deshalb unter anderem für Daniela Bergdolt unerwartet. Die Aktionärsschützerin von der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz beobachtet seit langem den Münchner Autobauer.
Ich habe nicht gedacht, dass Herr Reithofer vor dem 60. Lebensjahr aufhören wird. Im Moment ist es für mich völlig unerklärlich. Ich finde die Politik, die Unternehmensausrichtung, die Herr Reithofer eingeleitet hat, sehr gut. Er hat das Unternehmen fit gemacht, gerade auch mit der E-Mobilität, und hat einfach auch auf neue Herausforderungen reagiert, ob es jetzt Carsharing ist und solche Sachen. Deswegen ist es für mich im Moment völlig unverständlich.
Auch der Leiter der Forschungsstelle Automobilwirtschaft in Bamberg, Professor Wolfgang Meinig, ist überrascht, zumal der Vertrag von Reithofer eigentlich noch bis 2016 läuft.
Ich habe irgendwie das Gefühl, und das ist auch die Presselage, dass Herr Reithofer unter Beschuss kommt und nicht mehr alles im Griff hat, so wie es einem Vorstandsvorsitzenden gebührt. Vor allen Dingen in dem zentralen und dem wichtigsten Funktionsbereich eines Automobilherstellers Probleme, nämlich im Vertrieb, speziell mit den Händlern.
Seinen Worten nach sind die Händler sehr unzufrieden mit der Unterstützung des Autoherstellers bei Bauvorhaben und bei der EDV, sowie bei der Einhaltung von Lieferzeiten von Ersatzteilen und Zubehör. Aufgrund der miesen Stimmung sei zum Beispiel das Treffen der erfolgreichsten Händler nach Berlin abgesagt worden, so meine ich zum Bayerischen Rundfunk.
Es ist betrüblich, dass ein ansonsten erfolgreiches Unternehmen solche Schwächen hat, denn die Stärken sind ganz klar. Die Modellpalette, höchste Zufriedenheit, Bestellabwicklung für Neuwagen funktioniert, Qualität der Neufahrzeuge wird gut eingeschätzt und ansonsten das Angebot von Nischenfahrzeugen stimmt auch aus Sicht der Händler.
Auch wenn, zumindest meine ich, den Eindruck hat, dass Reithofer aktuell nicht mehr alles im Griff hat, wie es einem Vorstandschef gebührt, viele der von dem Autoexperten angesprochenen Entwicklungen gehen auf den langjährigen Vorstandschef zurück, der seit 2006 an der Spitze von BMW steht und im nächsten Jahr nun den Stab an den Produktionsvorstand Harald Krüger weiterreicht. Der 49-Jährige gilt schon lange als Favorit für die Nachfolge, unter anderem, weil er aktuell das größte Vorstandsressort des Konzerns leitet und zuvor auch schon zwei andere Vorstandsposten bei BMW innehatte, unter anderem das Personalressort. Für einen reibungslosen Übergang spricht zudem, dass der jetzige Vorstandschef Reithofer auf der nächsten Hauptversammlung 2015 als Chef des Aufsichtsrats vorgeschlagen werden soll. Der Umbau an der Spitze von BMW löst auch Diskussionen bei VW aus. So gab der Aufsichtsrat der Münchner bekannt, dass Herbert Diess, bisher BMW-Vorstand für das Ressort Entwicklung, im nächsten Jahr nach Wolfsburg wechselt. Der 56-Jährige ist der Wunschkandidat des VW-Chefs Martin Winterkorn, wie ein Sprecher des Unternehmens erklärte, und nun wird darüber spekuliert, ob dies möglicherweise die Nachfolge von Winterkorn antreten könnte. Der VW-Chef ist schließlich schon 67 Jahre alt und damit deutlich älter als Reithofer. Also auch bei VW zeichnet sich ein Generationswechsel ab.
Überraschende Wechsel im Management deutscher Autokonzerne. Gabriel Wirth war das. Die Kluft zwischen Arm und Reich ist in vielen Ländern so groß wie seit 30 Jahren nicht mehr. Das beklagt die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung OECD. Ein entsprechendes Arbeitspapier hat die Organisation heute in Berlin und Paris veröffentlicht. Danach hat sich auch in Deutschland der Abstand zwischen Arm und Reich seit Mitte der 1980er Jahre deutlich erhöht. Andreas Teska.
Die Schere zwischen Arm und Reich geht immer weiter auseinander. Das gelte für alle großen Industrieländer, sagt Michael Förster von der OECD, auch für die Bundesrepublik.
In Deutschland beispielsweise war der Unterschied zwischen den reichsten 10% und den ärmsten 10% etwa 5:1, was Einkommen betrifft, in den frühen 80er Jahren und ist heute 7:1. Es kam zu einer großen Spreizung, vor allem zu Beginn der 90er und zu Beginn der 2000er Jahre.
Und diese Spreizung hat unerwartete Folgen, denn am Ende verliert bei diesem Prozess die gesamte Volkswirtschaft. Die Organisation für wirtschaftliche Entwicklung und Zusammenarbeit kommt in ihrer Untersuchung zu dem Schluss, dass die wachsende Ungleichheit das Wirtschaftswachstum bremst.
Wenn Sie sich die Zahlen ansehen, in Deutschland beispielsweise war das tatsächliche Wirtschaftswachstum jetzt kumulativ, ja, zwischen 1990 und 2010 etwa 26%, ja, in realen gesehen. Es hätte aber 31% sein können, wenn wir dieselbe gleichere Verteilung der Einkommen hätten wie in den 80er Jahren in Deutschland.
Die Ursache dafür: arme Familien und selbst solche, die zur unteren Mittelschicht zählen, geben weniger Geld aus für Bildung. Deren Kinder bleiben damit hinter ihren Möglichkeiten zurück. Bis zu 40% der Bevölkerung drohten abgehängt zu werden. Umgekehrt bedeutet das, gezielte Förderung in den Bereichen Bildung, Weiterbildung und auch Gesundheit verbessert die Chancen des Einzelnen auf dem Arbeitsmarkt und steigert damit zugleich den Wohlstand eines Landes. Hier liegt die eigentliche politische Sprengkraft dieser Studie. Jahrelang dominierte, plakativ formuliert, die These, wenn die Reichen reicher werden, profitieren am Ende auch die Armen. Der wachsende Wohlstand komme schließlich irgendwann auch unten an. Jetzt hingegen, so Michael Förster, stelle sich heraus, dass Umverteilung über Steuern und Transferzahlungen nicht nur keinen Schaden anrichte, sondern sogar nützlich sei, sofern sie dazu diene, für den Arbeitsmarkt fit zu machen.
Wenn Sie sagen, politische Sprengkraft, ja, es ist ja nicht nur die OECD, es sind auch andere internationale Organisationen, die in einem Umdenkprozess begriffen sind und sozusagen diese automatische Effekte des Wachstums automatisch zu einer Verteilung nach unten auch führt, in Frage stellen und da zum Schluss kommen, dass Politik sowohl auf Wachstums Schiene als auch auf die Schiene der inklusiven Verteilung, wie wir das nennen, geführt wird.
Nach Ansicht der OECD muss deshalb der Kampf gegen Ungleichheit in das Zentrum der politischen Debatte rücken. Er sei Voraussetzung für starkes und dauerhaftes Wachstum.
Aus Paris war das Andreas Teska. Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel von der SPD hofft für die Zukunft auf eine Wiederaufnahme der von Russland gestoppten Verhandlungen über die Gaspipeline South Stream. Es sei bedauerlich, dass das Projekt nicht weiter verfolgt werden solle, sagte Gabriel vor einem turnusmäßigen Treffen der EU-Energieminister am Dienstag in Brüssel. Es sei aber auch keine Katastrophe. Kai Küstner.
Die Reaktionen reichten von Erleichterung über Schulterzucken bis hin zu deutlich vernehmlichem Zähneknirschen. Sehr unterschiedlich fielen innerhalb der EU die Antworten aus, als Moskau vergangene Woche das Aus für die South Stream Pipeline verkündete. Heute nun hat sich in Brüssel auch der deutsche Energieminister geäußert.
Erstmal ist es natürlich bedauerlich, dass das Projekt aus Sicht des russischen Präsidenten jetzt nicht weiterverfolgt werden soll. Ich glaube, dass das gerade für Südeuropa ein wichtiges Projekt gewesen wäre und ich hoffe, dass wir doch wieder zu solchen Verhandlungen zurückkehren können.
Der SPD-Politiker Sigmar Gabriel hat die Hoffnung also noch nicht völlig aufgegeben, dass die gigantische Gasleitung doch noch gebaut werden könnte. Auch wenn der für Energie und Wirtschaft zuständige Minister nicht sieht, dass jetzt die EU am Zug wäre.
Das ist eine Entscheidung der russischen Regierung, die wir von uns aus nicht beeinflussen können. Es ist jetzt auch keine Katastrophe. Das Projekt wird ja schon seit einigen Jahren diskutiert und ist nicht erst seit der Russland-Ukraine-Krise in Schwierigkeiten. Und man muss einfach hoffen, dass, wenn sich die Lage zwischen Russland, Ukraine und der Europäischen Union hoffentlich irgendwann wieder etwas stabilisiert hat, dass man dann erneut ins Gespräch kommt.
Moskau hatte das Pipeline-Projekt vergangene Woche abgesagt. Der Plan war, eine mehr als 2000 Kilometer lange Leitung direkt vom Schwarzen Meer von Russland aus bis nach Südeuropa an die italienische Grenze zu legen, um bei den Lieferungen die Ukraine als Durchgangsland umgehen zu können. Doch ganz glücklich mit dem Projekt war die EU nie gewesen, wegen der starken Position, die der russische Lieferant Gazprom dadurch bekommen hätte. Die Kommission hatte daher zum Beispiel Druck auf Bulgarien ausgeübt, den Bau einzufrieren. Als dann Russland vergangene Woche das Projekt ganz absagte, erklärte EU-Kommissionschef Juncker, South Stream kann gebaut werden. Die Bedingungen sind seit langem klar. Es gibt nichts Neues. Der Ball liegt im Feld Russlands. Viele deuteten diese Juncker-Äußerungen so, dass die Kommission nun kalte Füße bekäme und die Pipeline eigentlich doch ganz gerne sehe. Andere wiesen gelassen darauf hin, dass die Leitung für Moskau eine Riesensache sei, für die EU jedoch mehr Probleme als Vorteile gebracht hätte. Länder wie Bulgarien allerdings hatten darauf gehofft, ein wichtiges Gasdrehkreuz zu werden. Andere Südeuropäer wollten ihre Gasversorgung krisensicherer machen.
Ich glaube, dass aus Deutschland heraus jetzt erstmal keine größeren Probleme dadurch existieren. Wir sind gut angebunden und es gibt in Südeuropa ja durchaus auch die Versuche, über Flüssiggasterminals die Energieversorgung sicherzustellen. Trotzdem, für Europa insgesamt wäre es gut, wenn das Projekt nicht auf Dauer gestorben wäre.
So Energieminister Gabriel. Während die Debatte noch darüber tobt, ob South Stream Europa eigentlich mehr Sicherheit oder nicht vielmehr doch noch mehr Abhängigkeit von Moskau beschert hätte, steht eines fest. Die EU wird sich nun Gedanken darüber machen müssen, wie sie die Ängste der Südeuropäer ihre Gasversorgung betreffend lindern kann.
Kai Küstner berichtete aus Brüssel. Aus unserer Serie »Das braune Gold – Kakao hat nicht nur Schokoladenseiten« steht heute Teil 2 auf dem Programm. Gute Bohnen, schlechte Bohnen, wie eine Kooperative fair Kakao produziert. Guter Kakaoanbau heißt in der Twi-Sprache Ghanas Kuapa Kaku. Diesen Namen hat sich eine Kooperative ausgesucht, um fairen Kakaohandel zu propagieren. Das Ziel? Die Bauern sollen angemessene Preise für ihren Kakao bekommen. Dafür müssen sie aber auch bestimmte Produktionsstandards einhalten. Keine Kinderarbeit, nur ökologisch verantwortbarer Dünger, nachhaltige Produktionsweise. Ist das ein verlässliches System?
Das alte Schulgebäude liegt erstmal verlassen da, als wir im Dorf Dantano ankommen. Es regnet in Strömen, kein Mensch ist draußen zu sehen. Aber unsere Ankunft spricht sich schnell herum. Und dann versammeln sich die Kakaobauern im Klassensaal, sie rücken Stühle und Bänke zurecht. Sie alle sind Mitglieder der Kooperative Kuapa Kuku. Guter Kakaoanbau heißt das auf Deutsch. Alle Bäuerinnen und Bauern stellen sich einzeln vor. Sie begrüßen uns sehr freundlich und sie warten gespannt. Was will dieser Reporter? In Dantano bauen sie zertifizierten Kakao an. Und ich möchte wissen, ob die Bauern die Kriterien kennen, die sie für das Zertifikat erfüllen müssen. Atta Yesuf antwortet sofort auf die Frage. Yesuf ist seit 10 Jahren Mitglied der Kooperative und er kennt die Regeln. Transparenz, keine Kinderarbeit, umweltgerechte Dünger und Pestizide und Mitbestimmung in der Gemeinschaft. Das sind die Kernanforderungen. Die Bauern werden kontrolliert regelmäßig, erzählen sie. Immer wieder kommen Experten der Kooperative auf ihre Plantagen und schauen, ob sie sich an die Regeln halten. Wenn nicht, dann gibt es erst eine Vorladung vor die Versammlung der kooperativen Mitglieder im Dorf und dann eine Ermahnung. Wer danach nicht spurt, der fliegt raus aus Kuapa Kuku. Aber das hätte es noch nie gegeben, sagen die Bauern, jedenfalls nicht in ihrem 4000-Einwohner-Dorf. Die Kleinbauern in Dantano unterwerfen sich den Regeln der Kooperative, weil sie für zertifizierten Kakao mehr Geld bekommen. Es gibt einen extra Bonus dafür, dass sie sich an die Kriterien halten. Mit diesem Geld ist in Dantano beispielsweise eine neue Schule gebaut worden. Diesen Bonus gibt es allerdings nur dann, wenn es der Kooperative Kuapakuku auch gelingt, die zertifizierten Bohnen auf dem Markt für fair gehandelten Kakao zu verkaufen. Apau Mensa Abrampa, der Geschäftsführer von Kuapakuku, macht sich aber zunehmend Sorgen über sinkende Marktanteile für die Kooperative.
The underlying factor is money.
Der alles bestimmende Faktor ist Geld. Wenn wir nicht ausreichend Marktanteile bekommen im nächsten Jahr, dann haben wir Schwierigkeiten, unsere schon beschlossenen Budgets auch wirklich umzusetzen. Aus dem Budget der Kooperative werden die Boni für die Bauern bezahlt, Projekte für die Dörfer, Schulen, Gemeinschaftseinrichtungen. Wenn nur 30% oder 40% der gesamten Ernte tatsächlich im Markt für fair gehandelte Kakaobohnen abgesetzt werden können, dann sinkt die Attraktivität der Kooperative bei den Bauern. Das kann bedeuten, weniger Mitglieder und mehr wirtschaftliche Probleme für Kuapakuku. Die Kooperative muss kämpfen, um Marktanteile, aber auch um Aufmerksamkeit.
Hallo, good evening.
Das ist der Moderator des Lokalradios 92.5 in der Nähe des Dorfes Dantano. Kuapakuku mietet hier Sendezeit. Die nutzt die Kooperative, um Mitglieder und Interessierte anrufen zu lassen. Ein Experte sitzt dann im Studio und beantwortet deren Fragen. Wir sind zurück auf Atta Yesufs kleiner Plantage im Dorf Dantano. Auch Yesuf hört regelmäßig Radio 92.5. Und er hofft darauf, dass möglichst viel des zertifizierten Ertrages seiner 4 Hektar großen Plantage auf dem Markt für fair gehandelten Kakao abgesetzt werden kann. Denn nur dann gibt es den Extrabonus für zertifizierten Kakao.
Eine Kooperative für fairen Kakaohandel in Ghana. Jens Borchers hat sie besucht. Morgen stellen wir die Frage, wer hat Marktmacht? Die Rolle der Banker und Börsianer beim Kakaohandel. Für heute bedankt sich Klaus Ulrich fürs Zuhören. Machen Sie's gut.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter www.dw.de/wirtschaft.